Hallo Sina.
Hallo Nina.
Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Ein herzliches Willkommen aus unserem Aufenthaltsraum mit offenem Fenster neben Kaffeekirchner, aus dem ihr vielleicht ein paar Stimmen im Hintergrund hören könntet.
Ja, aber das macht's doch ganz nett, ne? Wir sind ja nicht ganz alleine und wir haben dann noch ein bisschen Hintergrundbeschallung. Das ist doch ganz gut so.
Richtig, wir sind in guter Gesellschaft bei Kaffee und Kuchen, nur ohne Kaffee und Kuchen.
Richtig. Aber hey.
Dafür mit guten Buchempfehlungen.
Hoffen wir mal, ne?
Hoffen wir mal. Möchtest du starten?
Ach ja, ich starte.
Was hast du gelesen?
Also ich bringe drei Bücher mit und eins, worüber ich nur ansatzweise sprechen will, weil ich das quasi gerade noch lese. Und eins, was ich noch so, was ich spontan mir noch so einfällt. Also ich bringe auf jeden Fall drei mit, auf die ich mich vorbereitet habe.
Gut, wir packen unseren Koffer und das Erste, was wir einpacken, ist?
Mein Urlaubsbuch.
Oh.
Also ich war ja im Urlaub schon vor den Ferien. Ich nutze das ja natürlich, dass ich das machen kann. Ich habe ja keine Kinder, also von daher ab geht's vor den Ferien in den Urlaub. Und das war auch ganz schön und ich hatte natürlich ein Buch mit. Und das war die perfekte Urlaubslektüre für mich. Ich habe mich dieses Jahr sehr gefreut gehabt, als es hieß, dass Petra Hülsmann endlich wieder schreibt und ihren Burnout so, denke ich mal, überwunden hat. Sonst würde sie ihn, glaube ich, nicht weiterschreiben. Und ich habe das sehnsüchtig erwartet. Dazu muss gesagt sein, Petra Hülsmann schreibt sehr schöne, lustige Frauenromane, die meistens in Hamburg spielen. Und es geht meistens um...
Also irgendwas stimmt hier aber echt nicht.
Irgendwas.
Jetzt bist du wieder da.
Ja. Also wenn ich jetzt zwischendurch unterbrochen bin, liebe Leute, dann lasst euch davon nicht abhalten. Hört einfach weiter. Anscheinend stimmt was mit dem Mikro nicht. Ich sag's lieber vorab. Das heißt,
oder mit der Kabelverbindung, ja.
Oder mit dem Kabel. Wir gucken mal, wie gut es läuft.
Genau.
Also, wie gesagt, zu Petra Hülsmann muss gesagt werden, dass sie Hamburg-Romane schreibt, sehr lustige Frauenromane. Meistens sind es Frauen, die gerade irgendeinen etwas bestehen müssen, irgendeinen Lebensabschnitt, der sich verändert, daraus entstehen die meisten und komischsten Situationen. Und es gibt natürlich immer einen Charakter, der immer da ist, und zwar ist das der Taxifahrer, und der spricht dann im perfekten hamburgerischen Platt. Und der war natürlich auch wieder mit dabei. Das hat mich sehr gefreut. Ich mag die Autorin sehr gerne, weil ich bei ihr lachen kann. Ich kann wirklich herzergreifend lachen, meistens in Zügen. Diesmal war es am Strand, guckt mich, glaube ich, die Leute ein bisschen schräg an. Ich habe mich wieder göttlich amüsiert und es hat sehr lange gedauert, dass sie halt den nächsten Roman schreibt, und diesmal geht es halt nicht nur um Hamburg. Das ist ein Roadtrip, der in den Allgäu führt. Es geht faktisch gesehen um Ellie, ihre Tochter Paula, die 6 Jahre alt ist, um den Großonkel Heinz, der über 80 ist, und den Rechtsanwalt Kano. So, alles sehr unterschiedliche Charaktere, die sich alle nicht ausstehen können, natürlich außer Ellie und ihre Tochter, die sind natürlich die lieben sich natürlich abgöttisch, aber der Rest kann sich nicht ausstehen, das ist so eine Zwangsgemeinschaft, weil Onkel Heinz wird einfach mitgenommen, weil es um eine große Geburtstagsfeier im Allgäu geht. Das heißt, man muss sich vorstellen, es geht von Hamburg ins Allgäu runter. Eine ganz große Fahrt in einem ganz alten Klapprigen Auto, hört man mich noch?
Okay. Ja, dich hört man noch.
Okay, man hört mich.
Alles gut.
Gut, wunderbar. In einem klapprigen Passat.
Mhm.
Es gab vorher einen Sturm, deswegen gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel und die müssen mit so einem alten Wagen lostuckern. Und Kano wird irgendwann in einer Raststätte aufgesammelt, der muss unbedingt nach München. Das ist die kurioseste Truppe, die man sich vorstellen kann, die ganz verschiedene Abenteuer erleben auf dieser ganzen Reise mit einem Platten, mit einem Schützenfest. Und es war einfach eine tolle Reise, die man sich da zu Gemüte geführt hat. Unterschiedliche Charaktere, sage ich deswegen. Sie ist ziemlich öko, sagen wir es mal so.
Ja.
Und der Rechtsanwalt Kano ist da so gar nicht hinterher, zumindest macht es den Eindruck. Aber was ich gut finde, ist mal wieder, dass der erste Eindruck nicht immer der richtige ist. Das lernt man, das mag ich an Büchern, wenn Autoren versuchen zu verdeutlichen, dass wir immer der Meinung sind, ich sehe jemanden und ich habe jetzt eine Meinung über denjenigen.
Mhm.
Aufgrund seines Äußerlichen, wie er sich verhält, seines Jobs oder was auch immer, Da steckt aber meistens so viel mehr dahinter, wenn man sich mal mit den Menschen beschäftigen würde. Was wir aber alle, ich fasse mich da ja auch an die eigene Nase, ganz oft nicht tun. Wir haben Schubladen, in die wir die Leute packen. Und anstatt mal zu versuchen, die Leute vielleicht aus ihren Schubladen zu holen, nein, fühlen wir uns ganz wohl damit, wenn wir unsere Meinung gebildet haben und die Leute in ihren Schubladen belassen. Die Charaktere wachsen wieder über sich hinaus und es ist eine rundum fröhliche Geschichte, die man auch zum Nachdenken benutzen kann, aber eigentlich für den Urlaub, für die Strandliege perfekt ist, weil man die Seele baumeln lassen kann. Es ist ein typischer Wohlfühlroman, den ich sehr geliebt habe und der mich einfach über die Zeit im Urlaub begleitet hat. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine große Empfehlung, so wie alle anderen Romane von ihr auch. Ich mag sie einfach. Das ist jetzt vielleicht nicht für jedermann was, aber wer genau sowas sucht, perfekt.
Mhm. Die perfekte Urlaubslektüre.
Genau. Gibt's auch im Taschenbuch. Ist kein gebundenes Buch. Die sind alle im Taschenbuch so erhältlich und einfach reinkommen. Die ist da. Ich mag sie und sorge auch dafür, dass sie bei uns
dass sie nie ausgeht.
Nein, dass genau. Sie nie ausgeht. Genau.
Ja, schön. Der Taxifahrer hat den Namen. Oder heißt er einfach immer nur
nein,
der Taxifahrer?
Nein, nein, der hat einen Namen. Ach, okay. Ich habe heute leider so einen Namenswirrwarr im Kopf.
Ich wollte auch nur wissen, wird da immer einfach irgendein
nein,
Taxifahrer
nein,
oder
es ist immer derselbe Taxifahrer und der ist großartig. Nur ich habe gerade einen Namenshänger. Es tut mir leid, ihr müsst das jetzt selber rausfinden, aber das findet man ganz schnell raus.
Ach, das ist ein Geheimnis, toll. Mit dem du uns jetzt zurücklässt.
Genau.
Es hebt die Stimmung.
Lest das Buch, dann erfahrt ihr den Namen des Taxifahrers.
Ja, weg von Taxis hin zur Natur. Hin. Ich habe ein Sachbuch dabei, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Das geheime Leben der Eule.
Das Cover sieht schon mal sehr schön aus.
Das Cover hat mich auch sehr in seinen Bann gezogen. Ist von John Lewis Stempel geschrieben, im Dumont Verlag erschienen. Ich muss direkt dazu sagen, es ist wirklich ein Buch für Leute, die sich für das Tier Eule interessieren. Ansonsten, ja, also man sollte definitiv ein Interesse an Eulen haben. Das ist bei mir der Fall. Das ist eins meiner Lieblingstiere von daher. Und das Cover sprach mich an. John Lewis Stempel, kurz zu seiner Person, er ist Farmer.
Okay.
Er kommt aus Großbritannien und er ist zweifacher Preisträger des renommierten Wainwright Prize for Nature Writing. Das Buch fängt auch damit an, es ist an sich ein Sachbuch. Es gibt aber tatsächlich auch ein paar mythologische Bezugnahmen und es gibt auch ein paar Geschichten, also kleine Kurzgeschichten oder prosaische Werke, die in diesem Buch hier tatsächlich auch abgedruckt sind zur Eule. Es fängt damit an, dass John Lewis Stempel erstmal über, ich sage jetzt mal, seine eigene Eule jetzt in Anführungsstrichen berichtet, denn er ist halt Farmer, er lebt in Großbritannien auf einer Farm mit seiner Frau und da gibt es immer eine, ein kleines Waldkäuzchen ist es, glaube ich, oder eine doch, ein Waldkauz ist es. Old Brown heißt der Kleine. Der fliegt immer bei ihm über die Farm drüber und nistet sich da irgendwo in dem Wald ein. Und den hört man dann abends immer sein Heulen von sich geben. Es ist ein sehr kurzweiliges Buch, hat gerade mal knapp 100 Seiten. Halt wirklich einfach über das Tier Eule. Erstmal allgemein, was Eulen sind, wie sie sich aufteilen. Kurze Erklärung, Eule, der wissenschaftliche Name ist Strix und Eulen unterteilen sich in zwei Kategorien, nämlich unterscheidet man die Strix-Form nach der eigentlichen Eule und die Schleiereule, was vielleicht einige nicht wissen. Aha, du guckst schon etwas verwirrt.
Eulen sind für mich Eulen.
Eulen sind Eulen. So handhaben das auch die meisten. Ich habe mal gehört, dass es diese Unterteilung irgendwie nur in Deutschland irgendwie auch gäbe und dass die sich jetzt so langsam etwas weiter verbreitet. Inwiefern das jetzt stimmt, kann ich gerade meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber so war jetzt mein letzter Stand. Genau, Eulen werden bis zu 27 Jahre alt, kurzer Fun Fact. Das findet ihr alles in diesen Büchern, weil es werden einige Eulenarten auch noch etwas genauer vorgestellt, zum Beispiel natürlich die Schleiereule, da gibt es dann einmal den wissenschaftlichen Namen, die Flügelspannweite, Gewicht, auch wichtig hier zu wissen, das Weibchen ist immer größer und gewichtiger als das Männchen. Wie viele Eier werden gelegt, wie lang die Brutzeit ist. Die Brutzeit beträgt bei den meisten so 30 bis 31 Tagen. Also innerhalb von einem Monat sind die Kleinen dann geschlüpft. Die meisten haben irgendwie so 5 oder 6 Eier, die sie dann legen. Und es steht auch bei, wie viele Gelege die Eule tatsächlich so hinlegen kann. Es gibt sogar ein kleines Kapitel zum Thema Gewölle der Eulen und woran man wessen Eulengewöll erkennen kann.
Okay.
Alles sehr interessant. Bei den Gewöllen sollte man vielleicht vorher nicht gegessen haben. Also Schleiereule, Waldkauz natürlich als einer der kleinsten. Der Steinkauz kommt auch vor. Es wird natürlich auf den griechischen Mythos noch eingegangen mit der Eule, denn die Göttin Athene wird ja immer begleitet von, ich meine auch einem Waldkauz. Genau, ein Waldkauz, der auch mit auf dem Geldstück mit abgebildet ist.
Okay.
Und dadurch, dass die Athene ja die Göttin der Weisheit ist, wurde der Eule halt immer nachgesagt, Eulen stehen halt auch für Weisheit. Jetzt nicht unbedingt so richtig. Dieser Mythos, der wurde da auch noch einmal zum Gegensatz einmal genommen. Es gibt nämlich ein, das fand ich recht witzig, so ein kleines Sprichwort zum Thema Eule. Jetzt schaue ich mal eben, ob ich es finde. Es ist nämlich auf Seite 65 zum Thema Waldohreule. Genau, hier heißt es nämlich, die Abneigung der Athener gegen die Waldohreule, die von Anhängern des Steinkauzkults verfolgt wurde, führte zu dem Mythos, dieser Vogel sei so dumm, dass er, wenn jemand um ihn herumgehe, der Bewegung mit dem Kopf folge und sich dabei selbst den Hals umdrehe. Bei den Athenern war Otus ein Synonym für Schwachkopf, denn Asiootus ist der wissenschaftliche Name für die Waldohreule.
Aha.
Fand ich sehr interessant, wie das so zum Gegensatz steht. Kurze Anmerkung noch, wer den Eulen natürlich den Deckel einmal aufsetzt, ist natürlich der Uhu. Sein wissenschaftlicher Name ist Bubo Bubo. Das finde ich unglaublich süß. Hingegen seine Flügelspannweite ist vielleicht etwas weniger süß, denn die beträgt mal eben 160 Zentimeter.
Seine Flügelspannbreite ist also größer als ich selbst.
Richtig.
Ich bin ein kleiner Mensch.
Richtig. 1,60 Meter. Der hat eine Flügelspannweite, wie ich ungefähr groß bin. Ich bin irgendwo über 1,60. Ist schon ordentlich. Das nur mal so zur Veranschaulichung. Also es ist ein sehr interessantes, sehr kurzweiliges Buch über die Eule. Ich kann es nur empfehlen, wer Eulen mag.
Ich denke fast sogar, dass seitdem Harry Potter bekannt ist, dass Eulen ja viel, viel mehr Bekanntheit bekommen haben und so weiter. Und ich denke, Eulen sind schon eine sehr faszinierende Art. Ich war zum Beispiel in der Greifvogelstation. Wo ist denn das? Irgendwo in der Eifel. Ja, irgendwo in der Eifel gibt es so eine Greifvogelstation und da waren auch Eulen dabei. Das fand ich ganz spannend. Und da, wo ich lebe, in Zons, gibt es auch eine Eule mit einem Kauz. Und die bereiten dort den Zonsern auch sehr viel Freude. Wir haben die auch schon gesehen und die
muss ich nochmal nach Zons kommen.
Ja, der hält sich ein bisschen versteckt seit letztem Jahr, weil Touristen der Meinung gewesen sind, was ich wirklich schlimm finde. Der Eulen schlafen, das kann aber nicht gut fürs Foto sein. Also wirft man mit Steinen nach Eulen, damit die wach werden und damit man bessere Fotos kriegt.
Nicht dein Ernst?
Doch, genau. Das hat uns jemand erzählt und seitdem hält er sich ein bisschen versteckt mit seinem Weibchen. Oder andersrum, vielleicht ist auch das Weibchen die große Eule, wie weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls halten die sich seit letztem Jahr etwas versteckt, aber sind fleißig dabei, Nachwuchs zu zeugen, da wo sie sich versteckt halten. Ich weiß, wo es ist, aber ich werde es nicht erzählen. Das darf ich nicht.
Die armen Eulen. Vielleicht auch noch ein kleiner Funfact, warum Eulen zum Beispiel auch nachtaktiv sind, was ja allseits bekannt ist. Eulen sind langsame Flieger.
Ach so.
Und deswegen ziehen die teilweise auch die Nacht vor, um zu jagen. Um sich noch besser an ihre Beute heranzupirschen.
Ja.
Denn es gibt Mobbing unter Vögeln, was auch wirklich so genannt wird. Mobbing oder Hassen heißt das, wenn zum Beispiel eine Eule, die ja nun mal ein recht großer Raubvogel ist, kleinere Vögel quasi bedrängt oder, upsala, die kleineren Vögel sich bedrängt fühlen, jetzt reiße ich mein Mikro hier noch ab, dann können die sich zusammentun, die ganzen kleinen Vögel, und stürzen sich quasi auf den großen Angreifer, um den zu vertreiben. Und die machen das so lange, bis er auch wirklich vertrieben ist. Und das ist allgemein bekannt als Hassen oder Mobbing.
Deswegen machen die das nachts, weil die meisten Vögel schlafen ja nachts. Also da ist ja Ruhe in der Richtung. Ah, okay. Genau. Das macht ja sogar Sinn.
Spannend. Fand ich auch sehr faszinierend.
Hm. Also für alle, die Eulen mögen, es gibt ein schönes Eulenbuch.
Oh ja.
Ja, dann komme ich mal zu meinem nächsten. Das ist jetzt nicht ganz so urlaubslektürenmäßig angedacht. Mhm. Aber ich fand es interessant. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es interessant finden würde, aber es ist so. Das ist ein Buch von einer Pulitzer-Preisträgerin, der Luise Erdrich. Dieses Buch ist im Aufbau-Verlag erschienen, gibt es nur gebunden und heißt, na super, ein Jahr voll Wunder? Geil, ich habe mir den Titel gar nicht aufgeschrieben.
Das war das mit dem herbstlichen Cover, ne?
Genau.
Ich google es mal ganz schnell, ob es wirklich ein Jahr voll Wunder ist.
Ein Jahr voll Wunder, geil. Ich habe mir alles aufgeschrieben, nur den Titel gerade nicht. Das ist wieder ganz clever Wunder. Gelöst.
Nein, das ist es nicht. Wie heißt die Autorin?
Luise Erdrich.
Luise Erdrich.
Genau, wir googeln jetzt einfach mal. Das geht ja trotzdem während des Podcasts.
Ah, da kommt es doch schon.
Ja,
ja fast. Jahr der Wunder.
Jahr der Wunder. Dankeschön. Okay,
sehr gerne.
Google hilft. In Jahr der Wunder geht es quasi um die indigene Toki.
Aha.
Also spielt sehr viel die indigene Bevölkerung eine große Rolle in diesem Buch. Und Toki wurde zu 60 Jahren Haft verurteilt. Das fängt auch quasi so ein bisschen damit an, weil sie Leichenraub begeht. Sagen wir es mal so.
Okay.
Wieso, weshalb, warum und warum das alles ein bisschen verzwickter ist, möchte ich gar nicht so erklären. Das sollte man schon lesen. Jedenfalls wird sie nach 10 Jahren entlassen und fängt dann an, in einer Buchhandlung zu arbeiten. Das ist quasi der Startpunkt der gesamten Geschichte. Das heißt, ihr Leben kommt in Fahrt auf. Sie findet auch einen Partner fürs Leben und so weiter und so fort. Aber jeder Mensch hat eine Vergangenheit und genauso hat Toki eine Vergangenheit. Und diese Vergangenheit holt sie sehr, sehr stark ein, weil Ende 2019, ich sag dieses Jahr ganz bewusst, stirbt eine gute Kundin und die wuselt als Geist in dieser Buchhandlung herum. Jetzt mag man sagen, okay, Geister gibt es nicht und vielleicht ist es auch ein Fantasy-Element oder man möchte daran glauben oder nicht. Es passt sehr gut in die Geschichte. Mhm. Denn Kundin, die verstirbt, die hat auch eine Geschichte und möchte, glaube ich, beweisen, dass sie ebenfalls von jemandem Indigenen abstammt, aber kann es halt nicht. Und das ist vielleicht noch eine unerfüllte Aufgabe. In diesem ganzen Buch spielen Bücher eine sehr, sehr große Rolle. Literatur spielt eine unglaublich große Rolle. Und Luise Erdrich hat eine wunderschöne, klare Sprache, die man einfach, da möchte man weiterlesen. Das, was ich an dem Buch sehr spannend fand, war, dass auch Corona eine Rolle spielt. Deswegen habe ich das Jahr 2019 so explizit erwähnt, weil es geht bis ins Jahr 2020 hinein, so dass auch mal sehr deutlich wird, was Menschen für Ängste gehabt haben. Dass quasi nicht die eigene Angst, die man kennt, sondern dass es auch wirklich ganz unterschiedliche Art von Angst gibt, wenn es um eine unbekannte Krankheit geht. Und das fand ich ganz gut. Ich weiß, dass es mittlerweile ja auch andere Romane gibt, aber für mich war es der erste, wo das Thema auch so aufgegriffen wird und das fand ich sehr gut gelöst. Genauso spielt diese große Demonstration über George Floyd eine Rolle und es geht hier sehr viel auch um Rassismus und das hat die Autorin ziemlich gut verpackt und alles spielt zentral in einer Buchhandlung und das fand ich gut. Das ist auch so eine Liebeserklärung an den Buchhändler selber, was das Wort für eine Macht besitzt, aber auch für Heilkräfte besitzt und also faktisch, ich habe mal gelesen, es hat jemand ganz gut zusammengefasst und ich finde, das
Und da ist sie wieder raus. Oh nein. Hallo, wir warten einmal kurz.
Hallo,
jetzt hört man dich wieder.
Okay, man hört mich wieder, okay. Ich wollte gerade sagen, dass jemand das mal ganz gut zusammengefasst hat. Also in dem Buch geht es quasi darum, um Familie, Freundschaft, Liebe, Zusammenhalt, Widerstand, Krankheit, Tod, neues Leben, zulassen, loslassen und akzeptieren. Das spielt tatsächlich alles in diesem Buch eine Rolle und das hat die Autorin sehr, sehr gut verpackt. Ich konnte mich gut in Tuki hineinversetzen und verstehe auch, warum sie so unnahbar ist und vielleicht auch manchmal etwas kalt wirkt. Aber das hat auch viel mit ihrer Vergangenheit zu tun und mit der muss es sich nun mal auch auseinandersetzen. Und man erfährt sehr viel. Also ich habe mich nie so richtig mit der indigenen Bevölkerung auseinandergesetzt und die haben ja viel zu kämpfen, dass ihre eigene Kultur weggenommen wurde und auch das Besitz weggenommen wurde und so weiter und so fort. Das sind ja alles die Sachen, mit denen ich mich persönlich nie so richtig, man kennt es, man hat es schon gehört, aber so richtig damit beschäftigt habe ich mich, glaube ich, erst durch das Buch und das fand ich ganz spannend. Es ist ein sehr guter Roman, der nicht einfach ist, aber mir rundweg gut gefallen hat und ich empfehle dieses Buch sehr gerne weiter und hoffe, dass noch viele andere das lesen, vor allen Dingen Buchhändler, weil es wirklich, also Literatur spielt, das ist wirklich quasi das zentrale Element, wie Literatur uns helfen kann bei ganz genau diesen Themen, wenn Bücher können uns in dunklen Stunden weiterhelfen, das ist eine Tatsache, wenn es uns nicht gut geht, kann man zu einem gewissen Themen oder Geschichten greifen, die helfen uns in dem Moment, weil sie unsere Seele widerspiegeln oder weil sie uns Tipps und Ratschläge auch in den Geschichten geben. Und das hat die Autorin unglaublich dargestellt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich verstehe auch, warum sie den Pulitzer-Preis bekommen hat. Jetzt nicht für das Buch, glaube ich. Nee, dafür ist es zu neu. Aber die hat eine tolle Sprache. Klar kann es sein, dass es dann im Original noch viel, viel besser zu lesen ist. Ich kenne jetzt nur die Übersetzung und die hat mir auch sehr gut gefallen. Also von daher ist es auch im Deutschen eine wärmste Empfehlung meinerseits, weil es so ganz anders ist als das, was ich sonst so lese. Wenn man mich so ein bisschen jetzt gehört hat, weiß man, dass ich jetzt nicht unbedingt genau solche Geschichten mag. Aber dieses Buch hat mich angesprochen.
Ist mal was anderes bei dir, ja. Und zum Vergleich kann ich ja mal das Englischsprachige lesen, so ja, wie es wir jetzt bei einem anderen Buch geplant haben, worauf wir gleich noch zu sprechen
genau
kommen. Aber das finde ich eine super Empfehlung. Also was du jetzt über das Buch berichtest, es passt auch irgendwie sehr schön zum Cover, muss ich mal sagen. Mhm. Irgendwie, es passt sehr schön. Kurze Frage noch. Das Thema Corona, weil ja nicht viele darüber unbedingt jetzt lesen wollen, nachdem man das ja jetzt alles durchgemacht hat, erlebt hat. Ist das Thema denn groß und störend in dem Sinn? Also so, dass es andere Leute als störend empfinden könnten?
Ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man mit dem Thema Corona umgeht. Ich finde es eher ganz gut, dass, also es gab ja die ganze Zeit in den letzten Jahren eher den Fall, dass Corona aussortiert wurde in den Romanen. Entweder der Roman spielte irgendwie bis 2019 oder irgendwann noch in der Vergangenheit. Irgendwie wurde das Thema nie richtig eingebunden und von daher, wer dieses Thema für sich selber komplett als störend empfindet, dann soll er das gar nicht erst lesen. Es spielt nun mal eine Rolle, das gehört zu diesem Roman dazu. Es spielt im Jahr 2000 und es ist nicht das zentrale Thema, aber es ist ein Thema. Das ist man sollte sich damit auseinandersetzen wollen. Wenn man das nicht will, dann eher nicht.
Okay, alles klar. Ich mache jetzt aber trotzdem eine Reise in die Vergangenheit.
Ja, das ist sehr gerne.
Und zwar, das ist sehr gerne?
Das ist sehr gerne. Das war ein tolles Deutsch. Und ich rede gerade über Literatur.
Wir, die Buchhändler. So, ich reise nämlich ins Jahr, in die 90er, sagen wir es so.
Okay, spannend.
Spannend, ne? Mhm. Gerade für einen Manga.
Oh ja, dann wird's echt spannend.
Ja, ich habe natürlich mal wieder einen Manga parat. Muss sein, denn Sui Ishida ist zurück.
Sehr cool.
Innerlich feiere ich das. Sui Ishida, wer ihn nicht kennt, er ist der bekannte Mangaka des mittlerweile schon Klassikers Tokyo Ghoul, einer der Dark Fantasy Horror Mangas überhaupt. Und er hat jetzt sein neues Werk veröffentlicht, nachdem er 3 Jahre lang sich nicht als Mangaka irgendwie hat publizieren lassen. Er hat überhaupt nicht gezeichnet, nicht einmal den Zeichenstift angerührt. Er hat sich tatsächlich anderen Hobbys mal zugewandt, auch wohl verdient, denn Tokyo Ghoul hat 14 Bände und hat ja noch eine Spin-off-Reihe, die auch nochmal 12 oder 14 Bände hat. Der Mann hat Ruhe verdient, eindeutig. Und jetzt ist er halt zurück mit Shōjin X. Ich versuche mich kurz zu halten, denn ich kann sehr viel darüber erzählen, aber ich versuche mich kurz zu halten. Ich erzähle erstmal, worum es geht und sag dann, wie ich es fand mit dem Bezug auf Shōjen X versus Tokyo Ghoul. Genau. Es spielt in den 90ern. Shōjens, wie der Titel schon sagt, Shōjen X. Shōjen bedeutet quasi Superheld oder Übermensch. Das gibt den Ganzen schon einen, man weiß schon in ungefähr, worum es jetzt geht. Genau, spielt in den 90ern. In Japan ist es ja so, dass es Präfekturen gibt. Ich glaube, es gibt insgesamt 6 oder 7 Präfekturen. In dem Manga ist es jetzt so, dass diese autonom sind. Also das ganze Regierungssystem ist da irgendwie zusammengefallen aufgrund eines Shōjin-Vorfalls, der noch nicht genauer erläutert wird, der wahrscheinlich im Laufe des Mangas erst aufgedeckt wird. Diese Präfekturen sind alle autonom, heißt Japan, wie wir es kennen, ist jetzt etwas anders. Es gibt einige Ruinen tatsächlich in den einzelnen Städten. In dem zweiten Band wird sogar erwähnt, dass in einer Präfektur es irgendwie sogar nur noch eine Schule gibt, auf die jetzt alle Kinder gehen müssen und die muss man irgendwie unterkriegen. Also es ist ein bisschen dystopisch durchaus angehaucht. Aber wer ist unser Hauptcharakter? Hauptcharakter, ich habe sie mir alle aufgeschrieben, weil ich im Moment auch so viele Namen vergesse wie du.
Dann macht das Sinn, hätte ich mal machen sollen.
Protagonist ist Tokyo Kurohara. Er ist 16 Jahre alt, geht auf die Tsuru-Oberschule und er hat einen besten Freund, den Azuma Higashi. Der Manga fängt aber erstmal nicht mit ihm an, sondern er fängt bei einem kleinen Mädchen an. Ellie heißt sie, wie wir später erfahren. Sie ist auf dem Weg in die Präfektur Yamato heißt die. Um dort an einem Obstwettbewerb teilzunehmen für ihren Großvater quasi. Auf dem Flug oder in dem Flugzeug eher befindet sich aber auch noch ein Mann, der ein bisschen creepy aussieht und der sich später als ein Shōjin herausstellt, also als eine Art Wesen mit Superkräften. Und man sieht in einem der nächsten Panels quasi auch schon, wie dieses Flugzeug in Rauch aufgeht. Und man schon merkt, okay, das wird niemand überleben, was auch immer dieser Rauch ist. Es sieht, für mich sah es auch erst aus wie Feuer, diese Szene, aber es ist Rauch.
Ja, ich würde jetzt auch im ersten Moment sagen, es ist Feuer.
Es ist okay. Feuer, ne? Die würden da alle niederbrennen. Ja. Aber nein, es ist Rauch. Danach direkt harter Schnitt zu Tokio. Wir lernen endlich unseren Protagonisten kennen. Tokio ist ein sehr ruhiger, in Anführungsstrichen eher Loser-Typ. Das ist bei Suishida jetzt nichts Neues. Er hat eher so die introvertierten, etwas schweigsameren Charaktere als Protagonisten, die sich halt mit der Geschichte immer weiterentwickeln. Sein bester Freund hingegen, der Azuma, der ist so das komplette Gegenteil. Der ist so wirklich, was das Heldensein angeht, wirklich so der absolute Held. Der ist moralisch sehr stark hin zum Guten, sage ich jetzt mal, veranlagt, wobei hier jetzt auch wieder die Frage ist, ne, gut, wie definiert man das jetzt? Also er hat einen sehr starken, für sich ausgeprägten moralischen Kompass, für die Dinge, die er als gut empfindet. Er setzt sich für quasi wie der Robin Hood für die Schwachen ein, hilft, wo er helfen kann. Er sieht so ein bisschen aus, habe ich dir schon erzählt, wie der Armin Ahlert aus Attack on Titan, so ein bisschen. Nur, dass er eine Brille trägt und er ist aber unglaublich stark. Also der ist in mehreren Kampftechniken erfahren, kickt hier auch ein paar Leute nieder, die meinen, sich irgendeiner Frau gegenüber jetzt nicht so höflich verhalten zu müssen. Und die beiden geraten natürlich in so ein kleinere Turbulenzen. Der Azuma legt sich nämlich mit einer falschen Person an, der er beide Arme quasi einmal bricht. Und diese Person gerät aber an ein Serum in einer Spritze, welches ihm gespritzt wird. Und durch dieses Serum wird diese Person quasi zum Shōjin. Und diese Person, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, deswegen sage ich nur diese Person, kämpft dann quasi einmal gegen diesen Azuma. Und während dieses Kampfes ist aber so eine Art kleiner Entscheidungsfaktor, wer noch zum Shōjin wird, ob Azuma oder Tokio. Letzten Endes werden aber anscheinend wohl beide zum Shōjin. Das jetzt einmal mit einem kleinen Fragezeichen versehen.
Tokio. Naja, man muss ja auch die Spannung aufrechthalten, ne?
Richtig, weil Azuma sagt selbst am Ende, ja, ich habe Tests machen lassen, aber ich bin kein Shoujin. Sei jetzt mal so dahingestellt. Wer weiß, ob der nicht lügt. Tokio wird auf jeden Fall zu einem Shoujin, so viel kann ich schon mal verraten. Und zwar, wie man schon auf dem Cover sieht, wird er ein Beast-Shoujin. Nämlich nimmt er die Form eines Geiers an. Der Geier kommt jetzt auch nicht von ungefähr. Das ist zurückzuführen auf eine kleine Kindheitsgeschichte, wo die mit ihrer Grundschulklasse im Zoo waren. Und viele vergleichen Azuma mit einem Löwen. Der stolze, stark prächtige Löwe. Und als es dann darum ging, ah, guck mal, wer ist denn Tokio? Ach, da ist Tokio ja. Und dann zeigen sie alle auf den Geier, um ihn damit zu vergleichen, was er natürlich überhaupt nicht toll findet, weil wer will schon mit dem glatzköpfigen Geier verglichen werden? Mhm. Und Azuma ist aber sein loyaler, bester Freund, macht ihm Mut, sagt, ey, Geier sind verdammt cool, weil die können am allerhöchsten fliegen von allen Vögeln und die können aus so einer riesigen Distanz immer noch ihre Beute erkennen. Das ist verdammt cool. Mhm. Nimmt Tokio sich natürlich zu Herzen. Der Geier hat für ihn eine gewisse persönliche Bedeutung und irgendwie scheint dieses Serum ihn dann so zu beeinflussen, dass er sich in einen Geier halt verwandeln kann. Mhm. Und es geht jetzt halt wirklich grob darum, sind diese Shoujins jetzt gut oder schlecht? Weil ihnen wird am Anfang nachgesagt, es gibt sie, aber sie setzen sich nie für was Gutes ein. Zitat Azuma. Jetzt ist natürlich einer oder beide sind Shoujins. Shoujins unterliegen natürlich auch gewissen Regeln, denn es gibt zum Beispiel auch eine Shoujin-Schule, Akademie, die Yamato Mori. Die wird, soweit ich das jetzt rausgelesen habe, von Hoshi Sandek geleitet. Er ist einer der Trainer in Yamato Mori. Und da macht man quasi so seine Ausbildung als Shoujin, um seine Kräfte auch wirklich nutzen zu dürfen. Denn es gibt verschiedene, Klassifizierungen für Shoujins. Es gibt A, B und die nicht klassifizierten. Die, die nicht klassifiziert sind, die dürfen ihre Kräfte überhaupt nicht einsetzen. Wenn die ihre Kräfte einsetzen, machen die sich strafbar. Und wenn du deine Kräfte einsetzen möchtest, dann musst du vorher diese Ausbildung gemacht haben und einen Shoujin-Pass quasi erwerben. Du musst dann eine Prüfung bestehen. Wenn du in Register B landest, dann darfst du deine Shoujin-Kräfte im Notfall nutzen, um andere Menschen zu retten. Kannst dich aber in gewissen Fällen auch strafbar machen, wenn du deine Kräfte nutzt und dann jemand anderes zu Schaden kommt. Das ist eine sehr, sehr schwammige Linie, ist alles sehr grau gehalten. Und es gibt natürlich die A-Klasse, die dürfen natürlich ihre Shoujin-Kräfte unbekümmert nutzen, sind dann aber meistens wohl auch in höheren Positionen, wie zum Beispiel da an Yamato Mori tätig. Also die nutzen das Ganze wohl auf einer gewissen politischen Ebene. Genau.
Okay.
Ich
bin raus. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich bin bei Mangas öfter mal raus und von daher, ich fand es jetzt ganz gut, das mir anzuhören. Und der Geier erinnert mich irgendwie jetzt mal nicht lachen. Es gibt bei Marvel so eine Serie, und ich glaube, das heißt irgendwas mit Moonlight. Genau, und Cover erinnert mich irgendwie an den Gott da.
Ah ja.
So, keine Ahnung, das war so mein erster Gedanke, als ich das Cover gesehen habe.
cool.
Ja, ja.
ich hoffe, man konnte meiner Zusammenfassung folgen. Es ist nämlich etwas verworren. Bisher sind die ersten beiden Bände rausgekommen, die sind auch gleichzeitig erschienen. Band 3 ist jetzt in der Ankündigung für nächsten Monat. Es sind bisher 6 Bände angekündigt und die sind auch noch nicht abgeschlossen. Also wir haben wieder was vor uns. Eine kleine Zusammenfassung einmal noch von meiner Seite jetzt, wie ich die Bände fand. Ich fand sie gut. Ich finde sie jetzt nicht, herausragend neues Meisterwerk von Sui Ishida, aber gut. Und die Geschichte hat definitiv Potenzial. Und ich bin gespannt, wohin sie sich entwickelt. Ich habe mir mal im Internet angeguckt, was andere so sagen, weil Sui Ishida wird halt extremst gefeiert an sich. Mhm. Gerade durch seinen massigen Erfolg mit Tokyo Ghoul. Man erkennt zu Tokyo Ghoul gewisse Parallelen, natürlich. Weil du hast in Tokyo Ghoul halt die Ghule, diese menschenfressenden Menschen, / Wesen und halt natürlich die Menschen, die sich gegen diese Ghule wehren wollen. Ja. Heißt, du hast ja auch wieder so eine Art Zwei-Klassen-System, wo es dann aber in diesen Superheldenwesen natürlich auch wieder nochmal Unterklassen gibt, weil die Shoujins ja auch genutzt werden, um andere Shoujins irgendwie zu fangen und quasi einzugliedern in ihre eigenen Machenschaften, wie auch immer. Ist alles noch nicht so bekannt, deswegen ist hier ein großes Fragezeichen. Also man erkennt auf jeden Fall definitiv Parallelen zu Tokyo Ghoul. Es setzt sich aber dadurch ab, Tokyo Ghoul war definitiv sehr viel ernster. Dagegen kann man in Shōjin X durchaus lachen. Es hat manchmal so alberne Szenen, dass ich selbst sage, okay, was ist das? Was geht denn jetzt hier ab? Ich denke, das ist eine Dark Fantasy Geschichte, aber okay, gut. Ist die Frage, inwiefern einem das gefällt, weil Humor wirkt gegenüber Horror und Dark Fantasy eher kontraproduktiv. Es ist halt ein kompletter Gegensatz, wenn du eine spannende Szene hast und im nächsten Moment kommt da irgendein Humorelement rein, das nimmt dem Ganzen natürlich den Ernst und die Spannung. Ist die Frage, ob es einem gefällt oder nicht, das ist persönliche Ansichtssache. Mich stört der Humor hier drinnen nicht, weil ich finde, Shōjin X sollte sich definitiv von Tokyo Ghoul absetzen. Ja, ansonsten, genau, ich hatte mir andere Rezensionen noch im Internet angeguckt. Ich fand es sehr interessant. Die meisten spiegeln genau das wider, was ich nämlich auch jetzt gerade gesagt habe und was ich auch denke zu diesem Thema. Ich werde es definitiv weiterlesen. Ich bin gespannt auf die nächsten Bände. Zum Zeichnungsstil kann ich vielleicht noch sagen, dass der auch etwas anders ist als in Tokyo Ghoul. In Tokyo Ghoul ist er etwas sauberer gezeichnet, während der hier manchmal, gerade in den Action-Szenen, etwas skizzenartiger aussieht. Stört mich jetzt nicht. Ich habe von einigen gelesen, dass es sie stört, dass sie eher diesen sauberen Zeichenstil bevorzugen und sich jetzt bei Shōjin X wundern, was ist das denn? Nochmal dazu gesagt, Sui Ishida hat jetzt 3 Jahre lang nicht gezeichnet. Man verlernt das Zeichnen zwar nicht, aber man braucht vielleicht auch erstmal wieder etwas Übung, um richtig reinzukommen.
Oder also, ist es Absicht?
Oder ist es halt einfach Absicht, um sich nochmal von Tokyo Ghoul ein bisschen abzuheben. Also ich finde den Zeichenstil super. Er hat die typische Sui Ishida-Note weiterhin. Man erkennt, es ist er, definitiv. Bisher ist es aber wirklich sehr Shonen-lastig, wirklich. Also so ein typischer Shonen. Mhm. Von daher bin ich gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Hm. Empfehlung meinerseits. Auf jeden Fall.
Also ich fand es spannend, aber ich habe auch nicht ganz durchgeblickt. Ich gebe ganz ehrlich zu.
Okay, vielleicht habe ich auch zu kompliziert erklärt, dass ich bin nicht immer gut im Erklären. Es tut mir leid.
Nee, ich glaube nicht, dass dir das leid tun muss, sondern einfach dazu muss man sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit Mangas auskennen. Also noch einen Tacken mehr, weil die ganzen Ebenen waren mir jetzt nicht so ganz klar. Aber das ist auch, glaube ich, nicht schlimm. Es gibt ja auch den Zuhörer, der genau weiß, was du jetzt meinst und gut ist. Mhm. Mit meiner Erklärung kann man doch auch nicht immer was anfangen. Ja, denke ich mal.
Ich kann ja noch einmal sagen, das Flugzeug, was ich anfangs erwähnt habe mit der Ellie.
Ja.
Die Ellie spielt nämlich noch eine große Rolle.
Das habe ich mir aber schon fast irgendwie gedacht, weil das war mir zu ein krasser Cut und sie wird ja nicht umsonst am Anfang erwähnt.
Nein, sie wird nicht erwähnt und das Flugzeug, was im Rauch aufgeht und abstürzt, da gibt es noch eine kleine Geschichte dazu. Ah. Denn es waren gut 200 Passagiere wohl an Bord.
Die alle überleben. Okay, das ist dann doch wieder spannend.
Wie kommt das? Mm. Ich verrate es euch nicht. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht mal richtig. Ich kann es noch nicht mal erklären.
Okay, dann ist das auch noch ein Mysterium, was wahrscheinlich in den anderen Bänden mal hoffentlich aufgeklärt wird.
Hoffentlich. Ne? Vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, es hat was wahrscheinlich mit dem Typen zu tun und mit dem Rauch oder wahrscheinlich sogar mit ihr, weil sie wird auch zum Chojin.
Ja. Okay, also ich bin ja mal, eigentlich finde ich das ganz spannend, wenn man dann herausfindet, was die alle für Kräfte haben und wie sie einsetzen.
Oh ja, und ich glaube, das ist viele verschiedene Shōjin-Kräfte. Manche sogar total abgefahren. Im zweiten gibt es einen, der hat Baseball-Kräfte.
Ah ja.
Ich erkläre jetzt nicht genau, wie das aussieht. Das müsst ihr euch schon angucken. Dir zeige ich es gleich.
Ja, da bin ich
jetzt
gespannt.
Ihr müsst selbst in den Manga gucken.
Wir kommen jetzt wieder in die Gegenwart, in Richtung Wohlfühlroman.
Okay.
Von meiner Seite aus. Aber das ist auch, ich habe das schon auf Instagram gepostet und besprochen und will es hier trotzdem erwähnen, weil ich manchmal denke, doppelt hält besser. Aha. Also es gibt ein Buch, was ich jetzt gelesen habe. Ich sag zu dem Buch immer gerne, das Cover und der Klappentext geben nicht das wieder, was das Buch ausmacht. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das Buch trotzdem gegriffen, aus dem einfachen Grund, weil ich dachte, okay, mir gefallen solche Frauenromane und das klingt jetzt wieder nach einer schönen Happy-End-Liebesgeschichte und so weiter. Das Ist aber keine Liebesgeschichte. Das gibt aber leider das Cover und der Klappentext überhaupt nicht wieder. Ich rede von dem Buch von Claire Alexander und Morgen ein neuer Tag. Und es geht um Meredith. Und Meredith hat seit 1214 Tagen das Haus nicht verlassen.
Das ist eine Leistung.
Genau, und das hat mich schon vom Klappentext her sehr, sehr spannend, also sehr, sehr interessiert, dass ich sagte, okay, was treibt eine Person dazu, das Haus nicht mehr verlassen zu wollen? In dem Buch gibt es noch weitere Charaktere, die eine sehr große Rolle spielen. Also Meredith ist der Hauptcharakter. Dann gibt es noch den Stubenkater Fred, der ihr einfach genügt. Sie kann von zu Hause alles erledigen, das ist in unserer heutigen Zeit so. Man kann alles online bestellen, man kann Homeoffice betreiben. Man muss eigentlich nicht unbedingt vor die Tür gehen. Tatsächlich nicht. Und das nutzt sie auch in allen Richtungen aus. Sie macht sogar den Eindruck, damit glücklich und zufrieden zu sein. Aber da stellt sich halt die Frage, ist sie es denn auch tatsächlich? Als Tom in ihr Leben tritt und auch Celeste in ihr Leben tritt, muss sie anfangen, sich ihre Vergangenheit zu stellen, weil es nicht mehr ganz so einfach ist, die Vergangenheit in den Hintergrund zu schieben und zu sagen, okay, ich bin mit dem, was ich habe, genauso zufrieden. Tom ist jemand, der sich zur Aufgabe gemacht hat, er ist so einem Verein beigetreten, Menschen zu unterstützen, die Gesellschaft brauchen. Sagen wir es mal so, genau, die Gesellschaft möchten. Mhm. Und Celeste lernt Meredith in einem Forum kennen, in dem sie sehr aktiv ist, in so einem Selbsthilfeforum, wo sie verschiedene Leute schon kennengelernt hat, aber den Leuten nie richtig gesagt hat, was eigentlich bei ihr wirklich los ist. Und Celeste lässt sie in ihr Leben rein. Zwar nur Schritt für Schritt, aber sie lässt sie in ihr Leben rein. Und dann gibt's noch Sadie, und Sadie ist ihre beste Freundin, die weiß, wieso Meredith das Haus nicht mehr verlässt und muss das seit 1214 Tagen mittragen und versucht immer wieder auf sie einzugehen. Dieses Buch ist keine Liebesgeschichte. Es ist eher die Geschichte über jemanden, der ein sehr traumatisches Erlebnis hat und wie der Mensch wieder rausfindet, Schritt für Schritt. Das Buch hat auch nicht das Ende, dass man sagt, sie ist dann von ihrem Trauma komplett geheilt. Aber sie befindet sich auf dem richtigen Weg. Und es sind sehr viele Zeitsprünge. Es gibt Kritiken darüber, dass die Zeitsprünge zu sprunghaft sind. Das habe ich gelesen im Internet. Fand ich nicht. Ich fand eher sogar, dass sie genau an die richtige Stelle passiert sind. Weil sie dann in dem Moment zu dem eigentlichen Problem eine Erklärung geboten haben. Diese Zeitsprünge sind nicht linear. Das ist das, was vielleicht viele störend findet, dass man dass die Vergangenheit nicht chronologisch gezeigt wird von ihr, sondern einfach nur immer passend genau zu einem Problem, das gerade auftaucht, wird in die Vergangenheit geswitcht, um zu zeigen, warum dieses Problem entstanden ist und woher das rührt. Und das fand ich sehr gut. Mal ist es in ihrem Kindesalter, mal in ihrem Teenageralter, mal ist es nur 3 Jahre zuvor oder so. Und ich fand das super gelungen. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Sie lebt von ihrem Hauptcharakter, der Meredith, aber auch von den ganzen sympathischen Nebencharakteren, die ihr auf ihrem Weg helfen und für sie da sind. Und ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und empfehle das auch immer ganz gerne, weil es hilft, Menschen mit traumatischen Erlebnissen besser zu verstehen. Ich will dieses traumatische Erlebnis jetzt gar nicht im Detail beschreiben. Man hat am Anfang gleich eine Vermutung, zumindest ging es mir so, die hat sich dann bei mir auch bestätigt, aber es muss nicht so sein. Mancher denkt vielleicht auch was ganz anderes und ich empfehle das immer sehr gerne und denke, dass es ist ein Wohlfühlroman, aber über den man nachdenken muss. Mhm. So. Vor allen Dingen hilft es Menschen besser zu verstehen, die schwierige Situationen im Leben hatten.
Ja.
Sehr schlimme Situation.
Okay.
Genau.
Man muss nachdenken. Ich wollte schon sagen, mit den ganzen Zeitsprüngen wahrscheinlich.
Auch das, ja.
Da muss man am Ball bleiben.
Da muss man definitiv am Ball bleiben, aber sie passen. Wenn man der Geschichte eine Chance gibt, sie sich entwickeln zu lassen, dann machen diese Zeitsprünge tatsächlich Sinn. Also für mich waren die auch überhaupt nicht störend. Deswegen habe ich das auch ein bisschen irritierend gefunden, dass es so andere Rezensionen gab, die genau das als störend empfunden haben. Mhm. Bei mir ging es damit überhaupt nicht so. Ich fand die passend.
Auch wieder verschiedene Meinungen.
Ganz genau.
Alles Meinungssache.
Eine wärmste Empfehlung meinerseits.
Sehr schön. Dann kommen wir zu meiner dritten Empfehlung.
Ja.
Ich habe keine.
Okay. Ja, es ist
also,
ein Sommerloch.
Ich
und,
hatte, ja. Beziehungsweise, ich habe keine direkte. Ich habe mir eine kleine Geschichte aus meinem Leben, beziehungsweise meinem Buchstapel, der auf meinem Nachttisch türmt und seit gut einem halben Jahr unangerührt ist.
Okay.
Ich habe mich diesem Stapel nämlich mal wieder gewidmet, weil ich mir selbst auferlegt habe, ich bestelle keine Bücher mehr, außer halt Mangas, weil die kriege ich schnell weggelesen. Ja, ist halt so. Aber an Romanen bestelle ich erstmal keine neue, ehe dieser Stapel dann nicht weg ist. Und ich möchte ehrlich gesagt auch keinen riesigen Stapel mehr bei mir stehen haben. Ich finde die nervig.
Da hast du aber jetzt eine Mammutaufgabe
da
vor dir.
Da habe ich, ja, aber es sind schon zwei Bücher davon runter.
Cool.
Das liegt allerdings auch daran, dass ich jetzt nicht alle direkt, beide direkt gelesen habe, beziehungsweise ich habe sie angefangen und eins direkt schon aussortiert.
Ja, sowas gibt's auch.
Richtig. Nicht jedes Buch ist für einen geschaffen und in dem Fall hat es sogar einen Grund. Ich hatte mir das mal bestellt, das heißt, ach, wie heißt das noch? Die Last der leisen Dinge. Sehr schöner Titel, hat auch ein wunderschönes Cover, ist geschrieben von Ruth Ozeki. Hat auch eine wunderschöne Prämisse. Es geht darum, dass ein kleiner Junge, ich weiß gerade, Benny heißt der, genau, ist quasi unser Protagonist, der mit seiner Mutter zusammenlebt, weil sein Vater verstorben ist. Und es geht darum, halt den Tod des Vaters zu überwinden, gerade für die Mutter, wie auch für den kleinen Benny und wie die beiden wieder zusammenwachsen. Was ich dann da auch rausgelesen habe, der Benny kann die Gedanken der Dinge hören, also von Gegenständen.
Oh.
Quasi wie in dem Manga Hisohiso, über den ich schon mal gesprochen habe, den ich auch unglaublich toll finde, weil der das unglaublich super umsetzt. Und das hat mich sehr angesprochen, diese Idee. Und sie ist bestimmt auch super umgesetzt. Nur ich bin nicht über das erste Kapitel hinweggekommen, weil direkt in dem ersten Kapitel halt der Vater stirbt. Es wird beschrieben, wie er stirbt, was seine letzten Worte sind, wie auch immer. Dann wird beschrieben, wie die Mama halt trauert. Die Beerdigungsfeier wird dort beschrieben. Wirklich alles recht detailliert auch. Und zum Ende des Kapitels, deswegen spreche ich für dieses Buch auch einfach mal eine Trigger-Warning aus, also eine Trigger-Warnung. Wer nicht gut mit dem Tod von anderen Menschen umgehen kann, für entweder der skippt das erste Kapitel oder der lässt komplett die Hände von diesem Buch. Weil es geht dann darum, dass der Vater eingeäschert wird. Und anscheinend wird genau in diesem Moment diese Fähigkeit, dass der Benny die Gedanken von den Gegenständen hören kann, zum Leben erweckt. Denn er steht dann da in diesem Krematorium, sieht, wie sein Vater in diesem Sarg, oder er sieht halt diesen Sarg, der eingeäschert wird, und er hört auf einmal die Stimme seines Vaters, die ihn ruft. Und das war für mich mehr als genug, dass ich gesagt habe, nein, danke, ich möchte jetzt gerade nicht weiterlesen. Aus einer gewissen persönlichen Ebene, weil ich mir diese Szene im Kopf einfach schön detailliert vorgestellt habe und mir dachte, nein, ab hier mache ich jetzt einen Cut, dieses Buch ist nicht für mich. An sich wirklich eine sehr schöne Idee.
Hört
von sich
spannend
daher,
an.
Genau, wer es gerne lesen möchte, gerne. Berichtet mal, wenn ihr es gelesen habt. Für mich ist es nichts, deswegen habe ich es direkt beiseite gepackt, mich dem nächsten Buch gewendet, was dort schön in meinem Fach liegt. Ich hätte es vorher vielleicht mal rausholen sollen. Es ist von Amy Tan, heißt sie, glaube ich. Es ist ein Klassiker. Heißt,
kann mich ja mal rüberbeugen.
Du kannst dich mal rüberbeugen. Sina geht an meine Büchertasche. Da ist es. Vielen Dank. Ja, ich hatte recht. Amy Tan ist es. The Joy Luck Club heißt das. Ist auch in einer sehr schönen Ausgabe rausgekommen von Penguin Classics.
Sieht wirklich gut aus.
Ja, die haben nämlich mehrere Bücher in dieser Ausgabe rausgebracht. Die haben oben und unten sind die jeweils orange mit so einer weißen eingedruckten Banderole quasi. Und die sind dann sehr schön künstlerisch verziert, halt dem jeweiligen Buch entsprechend. Genau, die heißen Penguin Orange Collection. Und das Besondere ist, die haben an dieser Seite diese Deckled Edges, heißen die im Englischen, quasi diese rau aufgeschnittenen Seiten. Ich weiß, manche hassen sie, manche lieben sie, ist auch wieder Geschmackssache. Also ich liebe sie jetzt nicht über dermaßen, aber ich hasse sie auch nicht. Also ich bin da sehr neutral, was das angeht. Es ist ein sehr interessanter Klassiker, der auch wieder mit Migration zu tun hat. Es geht nämlich um 4 chinesische Familien, die alle nach Amerika wandern.
Ah, ja.
Ist auch wieder ein Generationenprofil, weil es geht hauptsächlich einmal um die Mütter, die halt nach Amerika gewandert sind, zusammen mit den Vätern halt, also mit ihren Ehemännern so. Und dann halt mit der geht's um die nächste Generation, um die jeweiligen Töchter, die halt in Amerika geboren sind, in Amerika groß geworden sind und nicht das Leid quasi durchmachen mussten wie ihre Eltern, die vor einem Krieg geflohen sind.
Das ist wieder so Generationskonflikt.
Genau, richtig. Die Geschichte beginnt damit, dass eine der Mütter, die jetzt als Protagonistin hier aufgeführt sind, dass die stirbt, beziehungsweise sie ist schon am Anfang schon tot. So, es wird nur kurz darauf eingegangen, wie sie gestorben ist oder woran. Und es geht dann halt wirklich um diesen Joyler Club, den die 4 Mütter gegründet haben. Die treffen sich halt immer am Wochenende und spielen zusammen Mahjong.
Mahjong,
genau. Cool. Der ist halt gegründet worden, halt aus dieser Kriegszeit, die 4 durchlebt haben, um sich quasi, ja, noch einen schönen Abend zu machen, schöne Tage, trotz halt dieses Tristen und dieses Furchtbaren, was halt in ihrem Leben passiert. Und dieser Joyler Club, der hat quasi Tradition bei denen. Und die Mütter möchten quasi, der Joyler Club soll halt fortgeführt werden.
Ah, von der nächsten Generation.
Von der nächsten Generation. Dementsprechend übernimmt eine der Töchter, halt, also die Tochter von der verstorbenen Mutter, halt natürlich ihren Platz, fragt sich auch, ist das denn jetzt hier so richtig? Soll ich wirklich dabei sein? Weil der Vater hat gesagt, ja, du übernimmst jetzt diesen Platz. Und ich bin jetzt gerade auf einer der ersten paar Seiten hier noch. Und es geht gerade wirklich um dieses erste Treffen, bei dem die Tochter dann an diesem Mahjong jetzt wirklich mit teilnimmt. Und ich mag auf jeden Fall schon mal den Schreibstil sehr. Also ich lese es auf Englisch. Ist ein sehr spannendes Buch bis jetzt.
Ja, dann darf man sich vielleicht darauf freuen, im nächsten Podcast zu hören, ob es wirklich spannend geblieben ist.
Genau. Ansonsten habe ich tatsächlich mal ein Hörbuch für mich entdeckt.
Ach
was,
nein.
Ja,
okay.
Was die Ronja mir empfohlen hat.
Ja.
Als wir am Samstag mal zusammen gearbeitet haben, berichtete sie mir von Haruki Murakami, ob ich dem schon mal was gelesen habe. Ja, habe ich einmal. Sie hat sich nämlich das Hörbuch zu Norwegian Wood angehört, was... Bitte nicht wundern, das Buch heißt im Deutschen Naokos Lächeln. Ich habe stundenlang nach Norwegian Wood gesucht und mich gewundert, warum wird mir immer nur Naokos Lächeln angezeigt? Das ist der deutsche Titel dieses Buches.
Okay.
Norwegian Wood ist auch eins seiner bekanntesten Werke und eins seiner beliebtesten Werke, wie ich mitbekommen habe. Und sie hat mir halt dieses Hörbuch wärmstens ans Herz gelegt. Und das höre ich aktuell. Und es macht mir unglaublich viel Spaß. Sie sagte auch, also das Hörbuch ist recht herbstlich. Ich kann es auch verstehen. Einmal von der Stimme und zweitens, weil es hauptsächlich im Herbst spielt. Es wird auch gelesen von, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Nein!
Davon leben Hörbücher.
David Nathan. So.
Aha. Ja, der spricht toll.
David Nathan, a.k.a. Captain Jack Sparrow. Ich liebe ihn. Ich liebe diese Stimme. Also der macht dieses Hörbuch nochmal 100% hörwertiger, kann man das so sagen.
Ja.
Er liest auf jeden Fall unglaublich toll. Ja. Und auch die Geschichte gefällt mir sehr gut. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin da jetzt auch noch recht am Anfang. Das Hörbuch hat gut über 200 Episoden, sage ich jetzt mal, weil ein Kapitel besteht ja aus mehreren Episoden. Ich bin jetzt bei Episode, ich glaube 50 oder so. Also
da hast du noch eine Reise vor dir.
Aber ich bin schon gut vorangekommen. Ich höre das jetzt mittlerweile immer abends und ist sehr angenehm.
Ja, Hörbücher sind toll. Wenn du die auch für dich entdeckst, dann ist das perfekt. Ich höre Hörbücher gerne beim Haushalt machen.
Ja, beim Haushalt machen oder abends einfach mal gemütlich im Bett liegen oder da sitzen.
Zum Einnicken.
Ja,
genau.
Schön.
Ja, das ist übrigens nichts Negatives. Jemand, der mich beim Hörbuch sprechend in den Schlaf wiegt, der hat seinen Job sehr gut gemacht.
Ja.
Weil das ist jetzt nicht irgendwie als negativ Bezeichnung. Ach, wie man es das so... Es ist nicht negativ gemeint, es ist sogar sehr positiv gemeint. Weil es gibt ja Hörbuchsprecher, die haben... ja, das leider dann doch nicht ganz so gut drauf oder es passt nicht zum Thema. Also man muss mit dem Sprecher warm werden. Wenn man das nicht kann, dann kann ein Buch oder ein Hörbuch noch so gut sein, aber es passt dann einfach nicht. Davon lebt das halt einfach tatsächlich.
Absolut, weil gerade sehr viele Synchronsprecher ja auch Hörbücher lesen.
Richtig.
Weil klar, geht mit dem Job irgendwie überein. Mhm. Es gibt gewisse Synchronsprecher, die liebe ich, von denen möchte ich gern was vorgelesen bekommen, aber es gibt auch Synchronsprecher, ich habe nichts gegen die Person, ich mag einfach nur die Stimme.
Richtig,
nicht.
Genau.
Und wie du sagst, es muss passen.
Eben. Und das macht es auch zum Beispiel in der Beratung bei Hörbüchern zum Beispiel ganz schwer.
Ja.
Mittlerweile werden ja Hörbücher gar nicht mehr so oft verkauft, weil die meisten das ja entweder über Hörbuchplattformen streamen.
Ja.
Weil es war immer für mich ganz schwierig zu sagen, ja, das Hörbuch ist gut oder das ist nicht gut. Das hat was mit dem Sprecher zu tun. Ich mag den Sprecher, aber der Nächste, der das hört, mag den Sprecher vielleicht überhaupt nicht. Das ist wirklich eine ganz, ganz individuelle Geschichte mit Hörbüchern. Bei einem Buch hast du deinen eigenen Kopf, deine eigene Fantasie. Bei einem Hörbuch spricht das jemand ein und der vermittelt dir deine Fantasie auf eine gewisse Art.
Mhm.
Und das muss passen oder es passt eben nicht.
Richtig.
Also von daher, sehr spannend, wenn dich ein Hörbuch gepackt hat, finde ich cool.
Ja, ich hoffe, mich packen auch noch weitere Hörbücher.
Ja, das werden wir sehen.
Ja.
So, am Rande wollte ich noch erwähnen haben, dass es im Moment einen riesengroßen Hype gibt um einen Roman, der im Fantasy-Bereich liegt und überall nicht lieferbar ist und im Nachdruck ist und alle wollten ihn unbedingt mit Farbschnitt, den es nicht mehr gibt. Ich habe ihn leider auch nicht. Ich habe diesen Hype etwas zu spät bemerkt, dass es einer sein könnte. Ich habe aber ein Leseexemplar als digitales Buch sozusagen und bin auf diesen Hype aufgesprungen. Ich rede hier von Fourth Wing, das glaube ich mittlerweile in fast jeder Munde ist. Das ist eine Drachen-Fantasy-Reihe, die wohl aus, wenn ich das jetzt richtig nachgelesen habe, ich leg dafür jetzt meine Hand nicht ins Feuer, aus 4 Bänden bestehen wird. Also es ist nicht nur eine Trilogie oder so, es werden wohl 4 Bände sein. Mal sehen, ob es wirklich so ist. Ich bin gespannt. Ich kann den Hype nachvollziehen. Mir hat das Buch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich habe die letzten 100 Seiten vor mir, aber ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich mochte die Drachen und ich mag sie immer noch, weil die sind sehr speziell, sagen wir es mal so. Und ich mag die Charaktere. Es ist unglaublich brutal, das Buch. Ich sag's mal von vornherein, da sterben sie wie die Fliegen. Das ist kein Witz, das ist eine Tatsache. Ich mag die Hauptprotagonisten, also Violet und Xaden tatsächlich. Vor allen Dingen, weil Violet für mich ein sehr starker Charakter ist.
Mhm.
Sie ist zwar von der körperlichen Statur her eher nicht die stärkste Person. Ich möchte darauf jetzt auch nicht näher eingehen. Das macht das Buch sehr deutlich dann. Aber sie hat eine sehr große innere Stärke. Und Xaden ist der, ich sag's jetzt auch mal ganz ehrlich, das ist vielleicht auch so der Bad Boy, sag ich jetzt mal so.
Oh Gott.
Ja, ich weiß, das schreckt viele ab. Allerdings sollte man auch mal hinter Fassaden gucken. Und vor allen Dingen ist Violet nicht die typische Naive, die auf irgendwas reinfällt oder sagt, toxische Beziehungen sind so toll und so weiter. Nein, ihr ist durchaus bewusst, wer das ist und welche Rolle er spielt und warum sie trotzdem, sage ich jetzt mal bewusst, die Finger nicht von ihm lassen kann. Das hat verschiedene Gründe, die ich auch jetzt nicht nennen kann. Ich finde, man sollte es lesen und ich würde es ganz spannend finden, weil ich bin sehr begeistert und der wird das wohl im englischen Original zumindest anlesen. Es gibt wohl ein paar Kritikpunkte zur Übersetzung. Ich kann das englische Original nicht lesen, weil dafür sind meine Englischkenntnisse nicht gut genug. Mir hat das Buch aber sehr gut gefallen, aber ich hätte an manchen Stellen auch gedacht, wie klingt das jetzt im englischen Original? Also da kann ich schon verstehen, dass mir die reine Übersetzung, es hat manchmal ein bisschen gehakt in der deutschen Übersetzung, so gedanklich für mich. Und deswegen bin ich da mal gespannt, was Nina mir erzählt, wenn sie es zumindest angelesen hat. Vielleicht wird sie es aber auch weiterlesen, keine Ahnung, werden wir dann sehen, wenn sie es lesen kann, wenn es mal irgendwann kommt.
Richtig, wenn sie es denn irgendwann anlesen kann, weil ich habe heute nochmal nachgeguckt, ich habe ja die gebundene Ausgabe für den Laden hier bestellt. Die im Englischen ist es aktuell auch nicht lieferbar.
Auch nicht. Okay.
Also von dem Deutschen scheinen sie jetzt erstmal aufs Englische umgestiegen zu sein und jetzt ist das auch nicht mehr lieferbar.
Okay, wir dürfen gespannt sein, wohin die Reise geht. Wir werden sicherlich nochmal in irgendeinem Podcast nochmal aufschlüsseln. Ich kann es nur jedem wärmsten ans Herz legen. Allerdings, wir können es gerade nicht verkaufen, es ist nicht da. Also, wenn es irgendwann wieder da ist, dann...
Wir können ja, sofern es mich packt und ich es dann auch gelesen habe, mal eine Podcast-Folge zu diesem Buch alleine machen. Du mit dem Deutschen und ich dann mit dem Englischen.
Ja,
wir können ja mal vergleichen.
Spannend. Ja, das finde ich ganz
das
spannend.
Das finde ich auch spannend.
Ja, genau.
Ja. Also, sofern das Buch hier irgendwann nochmal wieder ankommt...
Genau.
Also
von mir eine
Folge.
Wärmsten Empfehlungen. Allerdings sage ich auch vorab, das ist auch eine der Kritikpunkte von verschiedenen Leuten, das kann ich nachvollziehen. Ich bin aber so ehrlich, mich hat es überhaupt nicht gestört. Ein bisschen weniger Erotik hätte es manchen vielleicht auch getan, aber die ist vorhanden und ich finde sie auch nicht störend. Aber das ist wirklich reine persönliche Geschmackssache, sage ich jetzt mal vorab. Man soll ja auch solche Triggerwarnungen raushauen, also das, es wird auch mal detailliert.
Gut, so. Da kann ich dann ja meinen Senf noch zugeben, weil ich bin eine von diesen Personen, die sich da öfter mal mit den Augen rollt und sich denkt, ja gut, muss das jetzt sein?
Yeah. Und okay. Ich halt dann dagegen, ja.
Ja,
ja, aber ich glaube, damit sind wir durch, oder?
Wir sind am Ende der Folge angekommen. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Hoffe ich.
Gut durch die Sommerwochen, ihr Lieben.
Ja,
es wird heiß wahrscheinlich bald wieder, jetzt im Moment geht's.
Ja. Kündigt sich wohl eine Hitze an. Also, haltet durch, liebe Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.
Tschüss.